Die Zeit der Bestien. An dieser Stelle eine Triggerwarnung. Es geht in diesen Folgen explizit um physische, psychische Gewalt, um Traumata und um sexuelle Gewalt. Wer für diese Themen sensibel ist oder diesbezüglich schlechte Erfahrungen gemacht hat, dem empfehle ich, entweder diese Folge zu überspringen oder an den jeweiligen Stellen werde ich nochmal explizitere Warnungen aussprechen, diese Stellen dann zu überspringen. Dann herzlich willkommen bei der ersten Folge von Die Zeit der Bestien, ein True-Crime-Live-Hörspiel-Podcast. Das finde ich total catchy, oder?
Ja, total. Zeit der Bestien und ich bin eingeladen. Das ist super.
Ja, nicht ohne Grund, Benno. Denk mal drüber nach. Mhm. Ja, an meiner Seite ist Benno Lehmann. Benno Lehmann ist ein unglaubliches Multitalent, Live-Geräuschemacher, Schauspieler, Sprecher, Regisseur, Puppenspieler und ich glaube, er kann sogar noch einparken.
Ja, das stimmt, aber dann brauche ich manchmal eine Weile.
Bei was jetzt?
Beim Einparken.
Ja, es ist Wahnsinn. Wir haben uns durch Zufall kennengelernt, ich weiß gar nicht mehr wo, aber beim Synchron, glaube ich. Ne?
Das kann sein, ja. Vielleicht.
Man weiß es nicht. Ja. Über eine Empfehlung von einer Freundin hat sie mir gesagt, du, der Benno, der macht Live-Geräusche oder möchte es gerne machen. Mhm, und ja. dann war ich natürlich hellauf begeistert, weil ich kannte dich ja schon und dachte, ja, das müssen wir machen. Weil wir machen jetzt zusammen Live-Hörspiele. Ja. Für alle, die das nicht kennen, Live-Hörspiele ist, ich glaube, das bekannteste ist die 3 Fragezeichen. Mhm. Ne, die machen das, Bibi und Tina heißen die so. Mhm. Genau, machen auch Live-Hörspiele, also so im großen Stil, ne, mit riesigen Bühnen und Musik und tralala. Wir machen das in einem etwas kleineren Rahmen. Aber auch immer mit Live-Musik, mit Geräuschen vom Band, mit Live-Geräuschen, mit Gesang. Und meistens geht es merkwürdigerweise um Serienmörder.
Ja, da fragt man sich, Johanna, was da bei dir schiefläuft.
Du, Benno, mach dir keine Sorgen. Nächste Woche haben wir meine Mutter im Studio und dann klären wir das mal.
Okay, alles klar. Machen eine kleine Psychologie-Sitzung.
Ja, das wird, glaube ich, sehr aufschlussreich. Naja, genau. Und unsere Live-Hörspiele beinhalten eigentlich immer einen echten Fall, das heißt ein wahres Verbrechen. Wir bleiben eigentlich auch immer in Berlin und bislang waren wir entweder so in den 20er Jahren von Berlin oder in den 30er, 40er Jahren und da bleiben wir auch im Moment dabei. Ne? Wir haben schon gemacht den Berliner S-Bahn-Mörder, der war tätig von 1939 bis 1941 und wir haben zusammen gemacht Karl Großmann. Den haben sie ja 1921 geschnappt. Und der war tätig, sag ich mal, schätzungsweise von 1914 bis 1921. Der hatte also viel Zeit und hat auch, der war fleißig. Mhm, ne? Genau. Und das haben wir beide, war das das erste Stück, was wir beide zusammen gemacht haben?
Ja, genau. Das war das erste Stück. Genau. Und da hast du dann gefragt, ob ich ein paar Sounds zusammensuchen kann und so. Und das finde ich halt total spannend. Also das ist auch eigentlich das, warum ich das angefangen habe zu machen. Ich bin ja eben, wie gesagt, auch Puppenspieler und Synchronsprecher. Und das ist irgendwie so ein bisschen die Verknüpfung von beiden, habe ich so das Gefühl, wenn ich da mit Material arbeite und so. Und ich habe dann erstmal recherchiert, wie man Sounds machen kann und so. Und das war gar nicht so einfach am Anfang, wenn man, weil es gibt ja nicht so, oder ich kenne jedenfalls keine Ausbildung, die man da machen kann zum Geräuschemacher. Hab mir das so ein bisschen dann selbst beigebracht. Hab dann Geräuschemacher auch tatsächlich angeschrieben. Und ich war erstaunt, wie wortkarg die sind und ihre Geheimnisse für sich behalten wollen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt haben irgendwie 3 haben nicht zurückgeschrieben. Einer hat ganz wortkarg irgendwie noch geantwortet. Und dann dachte ich, okay, ich mache das jetzt selbst. Und das war dann auch irgendwie total cool, weil das hat mich dann inspiriert und war sehr kreativ, wenn du dann versuchst, das selbst rauszufinden. Also ich bin dann auf Flohmärkten, habe dann an Dingen rumgedreht oder so, so dran gelauscht und dann kamen immer die Händler, meinen so, das ist alles, das funktioniert alles. Ich so, ja, ich, nicht wegen funktionieren, ich will hören. Er so, hä? Und dann hat er mich so angeguckt, so, was hört der denn da an den Sachen rum so? Und also es war dann so ein bisschen wie so ein kleiner Psycho bin ich da rumgerannt, hab dann immer so, wie klingt das denn? Ach, schön. Ja, und dann habe ich tatsächlich auch mal ChatGPT zum Beispiel gefragt, hey, wie würdest du eine Autotür machen? Weil
super.
Das fand ich zum Beispiel auch schwierig, weil eine Autotür, wie willst du, ich habe zuerst gedacht, bringe ich jetzt eine Autotür auf die Bühne? Ist natürlich sehr umständlich, dann für einen Sound, der nur einmal vorkommt.
Ja.
Und habe dann aber geguckt und da gab es dann tatsächlich gar nicht so schlechte Hinweise, also wonach ich gucken kann. Ich habe dann mit dem Koffer habe ich dann Sachen ausprobiert und so mit so einer Aktentasche drin und so. Und da kann man total viel ausprobieren. Und vor allem ist es ja dann auch spannend für die Leute, wenn sie zuschauen und sie sehen, dass du die Sounds mit etwas völlig anderem machst, was gar nicht mit dem Sound zu tun hat. So.
Ja, ja. Es ist natürlich bei Live-Hörspielen ein absolutes Highlight und eigentlich das Herzstück der Live-Geräuschemacher oder halt die Geräusche.
Und du willst ja auch sehen, wie er das macht und was da genau passiert. So, ne? Also wenn du da einfach nur auf Play drückst und da kommt nur was, ist es nicht so spannend.
Nee, ja. Das habe ich tatsächlich am Anfang, als ich am Anfang Live-Hörspiele gemacht habe, vor ein paar Jahren, hatte ich noch keinen Live-Geräuschemacher, hatte ich das Glück leider noch nicht. Und da kam das nur vom Band. Es ging auch so, ich hatte ganz tolle Schauspieler, tolles Team und es war alles super. Der schönste Abend war tatsächlich, als die Soundanlage ausgefallen ist.
Mhm.
Wir also keine Geräusche hatten. Und ich mache mal meine Ringe ab, ich klappere.
Okay, also ich habe jetzt mal den Stift aus der Hand genommen, den hat man so großartig gehört. Also falls ihr euch gewundert habt, was da die ganze Zeit Geräusche macht, das war ich mit dem Stift, der hier so nervös rumgeklackert hat.
Nein, der Live-Geräuschemacher macht eben Geräusche permanent.
Ich bin halt immer irgendwie in meinem Metier.
Ach, du hast nie Feierabend.
Ach, das ist so schlimm.
Genau, also am Anfang, als ich Live-Hörspiele gemacht habe, hatten wir also, wie gesagt, noch keinen Live-Geräuschemacher und es kam vom Band und dann fiel die Anlage aus. Und also wirklich 10 Minuten vor der Vorstellung. Und ein Teil von uns war panisch und hysterisch und ein anderer Teil meinte, ach komm, Kinder, dann machen wir die Geräusche einfach selber. Und dann halt sowas wie ein Schuss oder wie, also Auto anfahren und so, das haben die Schauspieler immer selber gemacht und irgendwann hat das Publikum auch mitgemacht.
Ach, geil.
Und das war so lustig, das war wirklich der beste Abend, den wir hatten.
Ja, ja. Das, ja, das ist ja dann auch Theater, ne?
Ja.
So, auch das, wenn du siehst, wie die das dann selbst machen mit Mund oder irgendwie, ne? Das ist ja dann auch total kreativ.
Ja, ja. Ne, das war richtig schön. Insofern, Live-Geräusche sind einfach die besten. Live-Geräusche machen, Thema, weil du gesagt hast, die sind so wortkarg. Ich habe ja, als du mich schmählich im Stich gelassen hast, also zweimal nicht konntest, weil du in den...
Aber für einen guten Grund. Ich hatte einen tollen Dreh.
Okay. Ich dachte, du warst im Urlaub.
Ja, beides.
Ach, beides.
Ich hatte Urlaub und dann kam der Dreh rein und dachte ich so, sage ich jetzt meinen Urlaub ab? Aber es war leider ein sehr, sehr, oder was heißt leider? Also es war ein großer, toller Dreh.
Wie schön, das hast du mir gar nicht erzählt.
Nee, habe ich noch nicht erzählt.
Okay, machen wir gleich. Ja, genau. Okay. Aber herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke
schön. Ich freue mich sehr für dich. Das ist toll. genau, und da habe ich zwei weitere Live-Geräuschemacher kennengelernt. Eine Frau und einen Herren. Und die waren beide so bezaubernd und so herzlich und offen und
ach ja, gut,
ja.
Na dann.
Also falls noch mal Fragen sind.
Wenn du
sind,
sie besser fandest, dann, okay, dann gehe ich jetzt.
Naja, nur vom Charakter.
Von einmal im Urlaub und dann wird man gleich ausgewechselt. Ja.
Du bist doch jetzt wieder dabei.
Ja, 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 ich weiß. Ja.
Nein, aber ich kann nur sagen, falls du noch mal Fragen hast, ich glaube, die sind da offener.
Ach,
und
die sind
anders.
Offener. Okay, gut.
Ich wollte dir eigentlich einen Gefallen tun. Aber komm,
gut. Aber ich bin jetzt auch Live-Geräuschemacher und ich bin jetzt wortkarg geworden. Und kann ich mit denen dann nicht reden.
Das finde ich super. Sei konsequent. Ja,
genau.
Okay.
Ja, okay. Anpassen.
Ja. Benno, die Diva. Gut. Die Frage ist ja, das fand ich ja von Anfang an spannend, wie vertont man einen Serienmörder? Weil wir haben ja wirklich explizite... Schwieriges Wort. Ich spreche Gott sei Dank beruflich nicht. Explizite ging so. Es hat noch ein bisschen geklackert.
Ja.
Ganz detaillierte, das geht. Ganz detaillierte Mordszenen, wo wirklich gesprochen und quasi hörbar gezeigt wird, wie jemand umgebracht wird auf der Bühne. Wie machst du das? Wie setzt du das? Und du machst es ja sehr gut, glaubhaft. Aber wie machst du das?
Ja, also da habe ich gedacht, was klingt denn wie Knochenknacken oder Haut, die zerreißt oder so. Und dann habe ich viel mit Gemüse rumprobiert. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da hatte. Hatte ich da einen Lauch oder einen Rhabarber? Auf jeden Fall habe ich irgendwas zerhackt. Ach, so einen Kohl hatte ich auch auf jeden Fall. Da habe ich raufgehauen. Und das ist natürlich dann auch geil, wenn du das dann auch als Zuschauer dann in dem Moment siehst, dass du siehst, das ist ja eigentlich nur ein Gemüse, was da zerhackt wird. Aber trotzdem, wenn du die Augen schließt, hörst du dann trotzdem irgendwie Fleisch oder Knochen und so. Und ich weiß auch nicht. Ich habe da irgendwie auch dann so einen Genuss dabei, sowas, sowas auszuprobieren und so, dass das dann wirklich einem auch Gänsehaut macht. So, ne? Also das finde ich immer wieder faszinierend. Und ja, deswegen, also das, ich denke, Gemüse ist dann eine ganz gute Art, um einen Serienmörder nachzustellen.
Ja, stimmt, ist es tatsächlich. Also ganz oft siehst du ja im Publikum, entweder machen die Leute die Augen zu, wenn es gut läuft, oder sie gucken auf dich.
Ja.
So, oder halt im Wechsel, ne? Aber tatsächlich, wenn man die Augen zumacht und die tollen Schauspieler hört, wie die das sprechen und spielen und dann dein Gemüse hört, ist das wirklich wie ein Film im Kopf.
Mm, ja. Wahrscheinlich haben die Vegetarier am meisten gelitten.
Nein, mein toller Kohl. Ich darf darüber lachen, ich bin selber Vegetarierin, deswegen.
Ja, ich no ernähre mich auch fast ausschließlich vegetarisch. Ja. Nur, dass ihr wisst, dass ich mich nicht über Vegetarier lustig mache.
Nein, aber du hast recht. Ich habe schon, ja, die Sellerie tat mir ein bisschen leid, aber gut.
Ach, Sellerie war es.
Sellerie, ja. Ja. Stimmt, weil Rhabarber ist ja sehr saisonal.
Ja, ja, nee, es war Sellerie nicht Rhabarber, es war Sellerie.
Genau. Ja. Aber Rhabarber würde mich mal interessieren. Aber der ist
ja
faserig,
müssen wir mal ausprobieren.
Ne?
Nö, kann man ja mal ausprobieren.
Kann man ausprobieren, ja. Das stimmt, das stimmt. Wir haben ja jetzt ein neues Stück, was kommt, über den Massenmörder vom Falkenhagener See. Mhm. Der war, wurde geschnappt 1919 und der mordete von 1906 bis 1919. Der hat mit 13 angefangen, also sehr früh.
Okay.
War dann auch kurz im Ersten Weltkrieg, 2 Jahre lang. Hat auch das Eiserne Kreuz der 2. Klasse bekommen. Und war dann ab 1916 zu Hause und hat dann im Spandauer Forst und rund um den Falkenhagener See gemordet. Und ich finde es, wenn man viel über Serienmörder schreibt, aus Gründen, auf die ich jetzt nicht näher eingehe. Ich bin ganz, ganz gesund, normal. Da muss man sich natürlich immer überlegen, dass man das irgendwie anders, also dass jedes Stück anders ist, obwohl es wieder um einen Serienmörder geht und obwohl ich auch natürlich eigentlich fast nur Serienmörder habe, die auch geschnappt wurden, die einen Prozess hatten und so weiter. Also es gibt ja sehr viele Parallelen. Deswegen habe ich diesmal die Gegenwart und die Vergangenheit zusammengemixt.
Mm, okay.
Also das heißt, wir haben moderne Geräusche und sozusagen Geräusche von vor über 100 Jahren. So. Bin ich sehr gespannt, wie du das umsetzen wirst. Werden wir noch sehen. Aber
ja, bin ich auch gespannt. Ich bin da jetzt noch in der Vorbereitung. Wird sich dann herausstellen. Mal gucken.
Ja. Aber es gibt ja bestimmte Sachen, die kannst du ja nicht live machen. Ne? Also es gibt ja immer noch Sachen vom Band, wie zum Beispiel Musik. So, also wenn eine bestimmte Musik gewünscht ist oder so.
Mhm.
Oder auch die sogenannten Atmosphären.
Mhm.
Das heißt, jeder Raum, jede Szene hat eine eigene Atmosphäre. Also wenn man auf dem Rummel ist, sind da Geräusche im Hintergrund. Selbst wenn ein leerer Raum ist, musst du immer eine Atmosphäre mit sozusagen draufpacken, wie so eine Art leichter Hall oder was ähnliches.
Oder so ein Rauschen oder Hall.
Genau. Das heißt, du hast also immer Sachen, die du nicht vom Band machen kannst. Aber was würdest du denn machen, wenn wir sagen, okay, unsere Geräusche vom Band sind nicht da, denk dir was aus.
Dann würde ich mir was ausdenken tatsächlich. Aber ich habe ja natürlich auch noch andere Sachen zur Verfügung, die jetzt vielleicht ein, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, normaler Geräuschemacher vielleicht nicht macht. Ich arbeite viel noch mit elektronischen Instrumenten.
Stimmt.
Ich habe so einen modularen Synthesizer, den ich einspeise. Und den nehme ich dann auch immer mit zu den Auftritten. Das ist dann so ein großes Rack-System, muss man sich vorstellen. Einige kennen es. Und da kann ich dann so mit Kabeln und Steckverbindungen kann ich dann Sounds kreieren. Und da gucke ich dann natürlich auch, hey, zum Beispiel ein Donner oder so, kann ich den vielleicht mit einem Oszillator machen und das irgendwie durch einen Filter schicken, dass es dann ein Rauschen wie ein Wind bekommt.
Entschuldigung, aber was ist ein Oszillator?
Ein Oszillator ist so ein Gerät, was von selbst oszilliert und damit, also zum Beispiel, wenn du kennst das ja manchmal, wenn du so ein Kabel anfässt und es summt dann so.
Ja,
ne?
Ja.
Genau. Das ist zum Beispiel so ein oszillierendes Geräusch und da kannst du, das ist sozusagen eigentlich auch nur ein Strom, der dort drin läuft und du kannst aber da dann die Tonhöhe verändern. Kannst zum Beispiel ganz tief gehen oder ganz hoch. Man kennt das von diesen alten Moog-Synthesizern so.
Ja.
Also so klingt das dann im Grunde. Und da kann man dann gucken, hey, will ich vielleicht mal so einen Klang synthetisch erzeugen? Weil das kann dann auch so eine Entfremdung, also so eine Verfremdung haben, ne? Dass man dann guckt, hey, wir befinden uns gerade irgendwie in so einem synthetischen, in so einer synthetischen Atmosphäre. So, das finde ich dann total spannend. Und das mache ich dann zum Beispiel, wenn ich was ausprobiere, dann nehme ich das auf jeden Fall mit rein, dass ich dann gucke, hey, wie kann ich das machen? Vor allem ist es natürlich auch für den Zuschauer spannend zu sehen, wenn ich da was drücke oder drehe oder da was umstecke oder so. Ja, Genau. Außerdem finde ich das selber halt total spannend, rauszufinden, wie man da was kreiert mit dem Teil.
Ja, ist es. Also ich finde, Live-Geräuschemacher sind ja quasi die gestresstesten und die am meisten beschäftigsten bei einem Live-Hörspiel.
Ja, besonders wenn man dann vielleicht noch was spricht, so wie ich ja das bei euch auch mache, dass ich dann noch eine Rolle spreche, dann ist das natürlich dann so, okay, gleich kommt meine Rolle, aber ich muss ja hier noch den Wind einspielen.
Das ist Wahnsinn, wie du das machst. Also die anderen sind immer schon schweißgebadet, die haben ja auch, ihr kommt ja auch alle mit unendlich viel Sachen an.
Ja.
Also die Autos sind ja immer voll mit Koffern, mit Schüsseln, mit Schuhen. Ihr habt ja auch eigentlich immer zwei verschiedene Paar Schuhe an den Füßen.
Ja.
Meistens so ein Frauenschuh und ein Männerschuh.
Mhm.
Erzähl das mal.
Ja, ich habe einen Frauenschuh dabei und einen Männerschuh. Und dann, dann gucke ich halt, wann es passt. Ne? Das ist jetzt natürlich, man muss nicht ständig irgendwie Schritte machen, aber es gibt natürlich Momente, wo man den Fokus draufsetzen kann. Wir hatten, glaube ich, diese eine Szene mit der Anwältin, wo sie dann nach vorne geht und spricht. Und es war halt dann schön in den Pausen, wo sie nichts sagt und nach vorne geht, ich dann genau ihre Schritte nachmache. So.
Ja, ja, das war toll.
Das ist natürlich auch für die Zuschauer dann cool zu sehen, ne, wenn dann genau in dem Moment.
Ja.
So, und ja, sowas versuche ich dann zu finden. Und es ist manchmal aber gar nicht so leicht zu wissen, wann man was macht und wann es zu viel ist oder so. Und ja, muss man dann auch immer ausprobieren. Und ja,
genau. Ja, eben, muss man immer alles ausprobieren.
Und es geht auch immer irgendwas schief. Tatsächlich, ne? Also dann will ich die Tür machen und mache aber aus Versehen die Autohupe oder so. Und das ist dann natürlich, kann auch lustig sein, wenn die Spieler damit umgehen und so, ja, was ist denn da für ein Auto plötzlich hier im Raum?
1812.
Ja, genau, dieses moderne Auto. Ein Zeitreisender.
Ja. Nein, ich finde es schön, gerade wenn es immer so ernste und so heftige Themen sind, wie halt Serienmörder. Und meistens geht's ja auch, haben die ja auch sehr viele Frauen umgebracht und es ist mitunter sehr, geht einem sehr an die Nieren. Und wenn dann irgendwas ist, was das auflockert und man kurz mal lachen kann, das ist unglaublich wichtig.
Ja, total. Ich finde sowieso, Humor gehört immer dazu. Und das finde ich manchmal schade, wenn ich mir andere Produktionen anschaue und die so nur ernst sind. Also ich finde in jeder Produktion, egal was, Film, Theater, alles, da muss immer eine Prise Humor mit drin sein, sonst ist es irgendwie nicht erträglich.
Nee, richtig, man hält es nicht aus. Also dann kann ich auch Nachrichten gucken, weil das ist schlimm genug so, aber du musst Momente haben, wo du so kurz auch erleichternd auflachen kannst.
Zum Beispiel bei Jurassic Park, ne?
Ja.
Wo dieser Velociraptor da kommt und dann klickt er doch mit seinem Fuß da so am Boden oder so. Das sind halt so, das ist eigentlich so ein ernster Film und dann ist da plötzlich sowas, das finde ich irgendwie total schön.
Ja, finde ich auch. Ich finde es bei Großmann schön, dass die Titelrolle spielt ja Ronald Nitschke, macht das auch ganz fantastisch. Und der redet halt, der sagt halt manchmal was total lustig ist. So, obwohl er halt der schlimmste Serienmörder überhaupt. Aber dann kannst du halt kurz über den lachen. So, das nimmt dem Ganzen ein bisschen.
Und hast du da nicht manchmal auch Angst, dass Leute ihn vielleicht dann sympathisch finden? Also ich meine natürlich nicht Ronald, sondern den Serienmörder.
Nee, tatsächlich hatte ich den Gedanken noch nicht, weil das, was, also der hat ja wahrscheinlich über 200 Frauen umgebracht und hat die zerstückelt. Ich glaube, allein diese Tatsache genügt, um den, also klar, hatte der logischerweise eine entsetzliche Kindheit und, also was heißt, doch logischerweise, es ist fast immer so bei Serienmördern, dass sie eine traumatische Erfahrung oder eine traumatische Kindheit hatten, so, dass das was ausgelöst hat, aber das ist ja keine Rechtfertigung. Also, nicht jeder, der eine traumatische Kindheit hat, geht los und bringt alle möglichen Leute um. Ich glaube, dann hätten wir nicht mal ein Drittel der Weltbevölkerung. Aber ich glaube nicht, dass das, egal wie man den zeichnet oder egal wie man das sozusagen rechtfertigt mit dem, was er erlebt hat, das kannst du nicht rechtfertigen. Das geht überhaupt nicht. Der hat auch Kinder umgebracht. Also da hört es spätestens, da hört es absolut auf. So. Und das sind Fakten und ich habe auch noch nicht erlebt, Großmann haben wir jetzt 4-5 Mal schon gespielt, 6 Mal, ich weiß gar nicht mehr, dass irgendeiner den sympathisch fand. Menschlich, sie fanden ihn menschlich und das ist ja schon krass genug, das hinzukriegen, das ist Ronalds Spiel zu verdanken, aber nicht sympathisch, nein.
Okay. Kam mir gerade der Gedanke. Ne?
Ja, natürlich. Also natürlich ist es mir auch ein Anliegen als Autorin, dass man halt, es ist so schwierig, wenn man solche Täter so verteufelt. Man sagt ja schnell Monster, Bestie, ist ja auch im Titel, ne? Die hat man ja früher wirklich immer so genannt, so die Bestie von Berlin. Ne? Aber es sind ja keine Monster, es sind keine Bestien, es sind ganz normale Menschen. So. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch so ganz schwer verstehen kann, weil ich als ganz normaler Mensch käme nicht auf die Idee, da muss ja irgendeinen Schalter umklicken oder irgendwas muss ja komplett anders laufen, dass man auf diese Idee kommt, Menschen umzubringen. Nicht aus der Not heraus, sondern aus dem Vergnügen heraus. Ach, guck mal, ich habe den Faden verloren. Ich wollte auf was hinaus.
Das kenne ich.
Wie war deine Frage?
Du hast ja eigentlich auch schon beantwortet, die Frage. Ob man den vielleicht zu sympathisch findet oder dass man,
dass es mir ein Anliegen ist, dass man es ein Stück weit nachvollziehen kann, wie sich das entwickeln kann. Mhm. Also was man sozusagen zum Beispiel einem Kind antun kann mit Gewalt, physisch oder psychisch, und was daraus entstehen kann, sodass man vielleicht irgendwann mal irgendwie dazu kommt, ich weiß nicht, ob es möglich ist, solche Taten zu verhindern, aber dass es einfach eine bessere Täterprophylaxe, kann man schlecht sagen, aber dass man irgendwann einen Weg findet, zu sagen, wir müssen unsere Kinder schützen, wir müssen unsere Jugendlichen schützen, damit wir später Opfer verhindern können.
Hm.
So ganz platt jetzt gesagt.
Ja.
Ich glaube, das ist nahezu unmöglich, weil es immer Leute geben wird, die solche schlimmen Probleme selber haben, dass sie die an ihre Kinder weitergeben und sich daraus weitere schlimme Dinge entwickeln.
Hm. Ist ja meist so, ne, dass die oft in der Kindheit selbst dann traumatische Erlebnisse hatten.
Ja. Also ich habe mich natürlich viel mit Serienmördern beschäftigt, die es so gab. Ich habe bislang noch keinen gefunden, der eine wirklich behütete, friedliche Kindheit hatte, zumindest der Überlieferung nach oder was die Eltern so sagen.
Mhm.
Wird es bestimmt auch geben. Es gibt auch Psychopathen oder Soziopathen, bei denen war alles in Ordnung und die haben sich trotzdem so entwickelt.
Ja.
Gar keine Frage.
Es gibt ja auch Schicksalsschläge, die erst später im Leben einem widerfahren und dann läuft das Leben aus dem Ruder oder so. Ne? Ja.
Wobei Serienmörder fangen eigentlich in der Regel, ich glaube zu 99%, sehr früh an.
Mhm.
Also fast immer mit Zündeln, also mit kleinere Brände legen.
Das habe ich auch mal gelesen, ne?
Ja.
Oder Tiere quälen.
Tiere quälen,
ja.
Tiere quälen. Und dann kommt eigentlich immer der Probemord.
Mhm. Ah, okay, der Probemord?
Der Probemord. Also meistens haben diese Täter ja eine sehr explizite Fantasie von dem, wie so ein Mord ablaufen soll und wie das sie befriedigen soll. Und diese Fantasie setzen sie also irgendwann, wenn es halt tatsächlich Serienmörder, wenn es so rauskommt, dass sie das in die Tat umsetzen wollen. Es gibt ja auch genügend Leute, die behalten das als Fantasie. Aber die es machen, setzen das erste Mal in die Tat um. So. Und für den Moment ist es ja auch immer ein Rausch oder eine Befriedigung oder das, was sie sich vorgestellt haben im Rahmen. Und wenn es dann gut geht, das heißt, wenn sie nicht erwischt werden, machen sie weiter.
Mhm.
Kann eine Weile dauern, kann aber auch in einem relativ kurzeren Abstand passieren.
Also dieser Moment, wo sie merken, okay, mir passiert nichts, ist dann sozusagen Ansporn und dann
Richtig. Dieser
Kitzel.
Richtig.
Ja.
Mhm. Das ist tatsächlich der Fall. Mhm. Es gibt ja auch ganz viele Serienmörder, die mit der Polizei kommunizieren, die den Briefe schicken oder die den Nachrichten hinterlassen mit entweder mit schnappt mich, ich kann nicht aufhören, bitte stoppt mich.
Mhm.
Da gab es tatsächlich ein paar Täter, die halt wirklich gebeten haben, gefasst zu werden, ohne allerdings ihren Namen oder Adresse ranzuschreiben.
Mhm.
So. Aber dass da so ein Zwang war, ich will eigentlich aufhören, aber ich kann nicht.
Mhm.
Oder halt ganz viele der Zodiac-Killer zum Beispiel oder so, ne, die halt die Polizei verhöhnt haben mit Rätseln oder mit ihr schnappt mich nie, ihr werdet mich niemals kriegen und
mhm.
so. Aber so ein Kontakt zur Polizei ist tatsächlich oft da. Dass die auch in der Nähe des Tatorts sind oder beobachten, was die Polizei macht und so. Dass da auch wahrscheinlich so eine Art Kitzel.
Kitzel, so ein Spiel.
Machtgefühl,
ne?
Ja, das stimmt. Der Großmann zum Beispiel, der ging jede Woche mehrfach zur Polizei und wollte Anzeige erstatten. Und zwar gegen die Frauen, die er umgebracht hat.
Aha. Okay.
Der war wirklich ganz oft bei der Polizei und hat gesagt, ich möchte Anzeige erstatten. Meine Haushälterin hat mich beklaut. Die hat mir 50 Mark geklaut und ich möchte die anzeigen. So. Das hat er, glaube ich, 50, 60 Mal gemacht.
Und das waren aber die Frauen, die er dann umgebracht hat?
Das waren die Frauen, die er umgebracht hat. Ja. Ich habe leider nichts gefunden in den Akten. Die Aktenlage ist da auch sehr dünn. Was mir gesagt hat, warum er das gemacht hat. Ob das eine Rechtfertigung war für, die sind abgehauen und falls ihn jemand mal befragt zu dem Verbleib der Frauen, weil die waren ja weg, dass er sagen kann, nee, die war Haushälterin, ich kam ja auch zu euch, ne, so, dass er halt nicht in Verdacht gerät. Oder ob das so ein Kitzel für ihn war, ich kann es dir nicht sagen.
Hm.
Das ist, keine Ahnung. Jetzt haben wir ja einen Serienmörder, der Friedrich Schumann, der hat ja nicht ganz so viele umgebracht. Das waren ja nur um die 27, plus minus 10. Ja, der hatte nicht so viel Zeit. Aber der war sehr, sehr jung. So 13. Mit 13 hat er, wie gesagt.
Das ist echt heftig mit 13.
Oder? Das ist, also, wenn man sich so überlegt, ich habe ein Patenkind, die ist so ungefähr in dem Alter, du hast auch ein Kind, ja. Das ist schon ein bisschen älter, ne?
17 schon.
17 ja. Schon, dann ist er ja schon drüber. Aber ja, aber wenn man sich so überlegt, man gibt sich so Mühe, die so liebevoll und respektvoll aufzuziehen dann kommt da jemand daher und ist da so abgefahren, das ist so für mich, das ist das halt, was, glaube ich, auch die Menschen so an True Crime oder Morden fasziniert.
Ja, das gibt's aber immer, ne? Also ich meine jetzt in der heutigen Zeit, was man da manchmal mitbekommt, wenn da eine 12-Jährige irgendwie die andere umbringt oder sowas, ne? Also es sind natürlich noch relativ seltene Fälle, aber trotzdem ist es natürlich immer unverständlich. Und man denkt dann auch, dass das mit der Verrohung jetzt zu tun hat, so, aber ja, es gab es früher auch, ne?
Ja, es gab es, glaube ich, schon immer. Ja. Wobei man den Begriff des Serienmörders, den hat man ja erst im 20. Jahrhundert geprägt, sozusagen. So, also ich glaube, es hängt mit Ernst Genner zusammen, der Kriminalkommissar hier in Berlin, der hat den, glaube ich, geprägt, den Begriff. Wobei es ja davor schon Serienmörder gab.
Aber nochmal zu dem, der mit 13.
Ja.
Also es war ein Serienmörder und der hat der dann gleich danach weitergemacht? Oder
der hat, dann kurz Pause gemacht. Er hat behauptet, das war ein Versehen. Er hat seine Cousine erschossen, weil sie ihm auf den Keks ging. Die waren im Wald, so. Es war sein Geburtstag und er hat eine Waffe zum Geburtstag bekommen, richtiges Gewehr. So, und
noch am gleichen Tag?
Und die sind durch den Wald und sie war zu laut. Sie hat halt laut gesprochen oder auch gesungen oder so. Und er war so ein Naturliebhaber, ne, war halt gerne in Ruhe im Wald und hat Tiere gehört oder beobachtet, wie auch immer. Und das ging ihm auf den Sack. Und dann hat er sie einfach erschossen. Ja. Ist dann zur Familie zurück und meinte, es war ein Versehen, die Waffe ist losgegangen. Und weil er damit durchkam, hat er das relativ kurz danach nochmal gemacht. Mit einer fremden Frau im Wald.
Auch wieder mit einer Waffe.
Auch wieder mit einer Waffe, hat die erschossen, einfach eiskalt. Die wird ihn auch genervt haben, gestört haben.
Ja, wenn sie laut ist.
Ja, das versteht jeder Förster.
Natürlich.
Genau, hat die erschossen, hat auch wieder gesagt, das war ein Versehen. Und dann kam er, glaube ich, für 3 Monate ins Gefängnis.
Krass.
Das war's.
Okay.
Und danach hat man ihm eine Waffe in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, viel Spaß im Ersten Weltkrieg. Ja, also natürlich gab es auch sowas wie Betreuung oder Therapeuten oder so. In so einem Fall heutzutage würde man halt versuchen, jemanden auch zu behandeln oder mit dem das Gespräch zu führen.
Und war das im Ersten Weltkrieg dann einfach, weil da war der Fokus allgemein woanders, dass man da nicht so einen Serienkiller so richtig verfolgen konnte, weil man hat sich mit dem Krieg beschäftigt und all dem? Oder?
Ich glaube, das war eine sehr, sehr absurde Zeit, wo es, ja, guck mal, es gab ja wenige, die überhaupt den Ersten Weltkrieg überlebt haben. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber es war absurd. Dann kam noch am Ende des Ersten Weltkriegs die Pandemie mit der spanischen Grippe. Dann kamen die ganzen versehrten, verwundeten und völlig traumatisierten Soldaten nach Hause und waren halt auf sich gestellt. Arbeitslosigkeit, Armut, dann kam Kokain auf, das war die Zeit. Das hat man ja im Ersten Weltkrieg getestet an den Soldaten, damit die länger durchhalten und wach bleiben.
Das ist auch so eine Art Crystal Meth, also nicht das, was es heute gibt, aber so eine Art Vor. Das hatte ich mal irgendwie gelesen, dass die auch so einen Stoff genommen haben wie Crystal Meth. Also Amphetamine oder irgendwas.
Ich weiß es tatsächlich nicht, aber würde ich gerne mal recherchieren. Das, ich kann es mir vorstellen.
Auch nur gefährliches Halbwissen jetzt.
Ja, alles gut, bei mir ist Nichtwissen so. Bei Kokain weiß ich es so. Und die hatten dann halt irrsinnige Vorräte noch an Kokain, als der Krieg aber schon vorbei war. Und die waren innerhalb weniger Wochen verschwunden. So. Und tauchten dann aber auf den Straßen Berlins wieder auf.
Ach, krass.
Das heißt, du hattest also eine Gesellschaft, die war im Prinzip absolut zerrüttet. So. Männer waren ja auch noch nicht hatten nicht die Möglichkeit zu sagen, ich möchte gerne über meine Gefühle sprechen. Ich möchte gerne erzählen, was mir passiert ist, wie schlimm das war. Ich möchte gerne in den Arm genommen werden, was ja kein weibliches Verhalten ist, sondern menschliches Verhalten. Also Bedürfnis, logisch. Und das war ja damals völlig absurd. So. Und da in der Zeit gab es sehr, sehr viele Serienmörder. Die sind da wirklich extrem gehäuft aufgetaucht. Muss man ganz klar sagen.
Gerade auch nach dem Krieg, ne?
Gerade auch nach dem Krieg, ja.
Ja, ja, klar. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, was das mit einem macht. Ne?
Nee,
so,
nee.
Wenn
nee.
Du da ständig Todesangst hast und deine besten Kumpanen werden neben dir erschossen, so, ich glaube, das ist etwas, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und deswegen finde ich auch so schlimm, dass in der heutigen Zeit manchmal dass alles so ein bisschen abenteuerlich geschrieben wird.
Ja.
Kommt selten vor, aber es gibt Leute, die so, wir gehen zum Militär, da wird es toll und so. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Nee, kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also nicht mit dem Wissen. Mhm. Also damals in Deutschland oder auch in den anderen Ländern, auch England und so, die waren ja kriegsbegeistert. Die haben ja gejubelt, als die Nachricht kam. Mhm. Wir ziehen in den Krieg, es ist Krieg und jetzt sind wir auch im Krieg und so. Und die haben sich wirklich jubelnd in den Armen gelegen und sich gefreut. Aber weil sie, glaube ich, nicht wussten, was auf sie zukommt.
Ja.
So. Das war ja auch der erste Krieg mit Panzern, mit Gaseinsatz, mit Flammenwerfern und so. Gab es ja vorher nicht. Das war der erste große Krieg so. Es gibt einen Film, der hat mich wahnsinnig beeindruckt. Der heißt, glaube ich, Christmas irgendwas. Da geht es um eine kurze Zeitspanne im Ersten Weltkrieg, wo sich die Soldaten verschiedener Fronten verbündet haben zu Weihnachten.
Mhm.
Und weil die einfach die Schnauze voll hatten. Es hat keinen Sinn gemacht. Die standen sich, saßen sich, lagen sich einen Meter entfernt gegenüber in den Schützengräben. Und haben gesehen, wir sind Menschen, das sind Menschen, wir wissen gar nicht, warum wir auf die schießen, warum wir die töten sollen. Es macht überhaupt keinen Sinn.
Mhm.
So. Das ist ja auch immer ein Stellvertreter-Ding. Die haben ja nicht den Krieg
natürlich
erklärt.
Natürlich. Da muss ich mal an diese Geschichte denken mit wie einst Lili Marleen, dieses Lied.
Ja,
wenn das im Radio lief, haben beide Seiten nicht geschossen. Also wir haben beide, immer wenn die so lange wie dieses Lied lief, haben die nicht auf den anderen geschossen.
Wieso?
Also waren, das war irgendwie so eine ausgemachte Sache. Also die Russen haben das nicht gemacht und die Deutschen auch nicht. Die lagen halt in ihren Schützengräben und haben dann nichts gemacht. Das finde ich irgendwie total berührend, diese Vorstellung, dass dieses Lied, was da läuft und beide wollen es eigentlich nicht und sind dann froh, dass sie mal nichts, dass alle nur dem Lied zu hören und so. Und das, ja.
Auch eine krasse Geschichte.
Ja, fand ich auch. Ja.
Ja, die Soldaten haben zusammen Weihnachtslieder gesungen und haben einen kleinen Weihnachtsbaum aufgestellt. Und irgendwann haben das aber die Offiziere mitgekriegt und haben das irgendwie weitergeleitet. Und dann wurden all diese Soldaten, die halt gesagt haben, wir wollen nicht mehr, wir können nicht mehr, die wurden abgezogen, getrennt, woanders hingeschickt, damit der Krieg weitergehen konnte. Weil, warum? Ja, warum weiß keiner, weil es führt ja nur zum Zweiten Weltkrieg und zu noch größerem Elend. Das ist absolut absurd. Ja. Und man sieht, was daraus entstehen kann. Eben, das hat eine richtige Welle von Serienmördern verursacht. Kann man nicht anders sagen. Ja, tatsächlich. Genau. Und warum führen wir das auf?
Das harter Tobak, darum geht es ja, ne? Bei den Hörspielen, die wir machen. So, man muss sich ja damit beschäftigen. So, aber es ist natürlich, man merkt immer, lastet auf einen dann, ne? Wenn man sich darüber Gedanken macht und so. Und schon heftig.
Ja, das Schreiben ist auch mitunter anstrengend.
Ja, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es total wichtig ist, auch gerade, dass man das jetzt in der jetzigen, in der heutigen Zeit macht, gerade wo alles irgendwie aufeinander kommt, diese ganzen Konflikte und so, und dass man sich das immer vergegenwärtigt. So, ich meine, so richtig kann man wahrscheinlich nichts verändern mit der Kunst oder mit Musik und so, aber ja, irgendwie vielleicht doch eine Awareness schaffen. Ne?
Also, ja. Und wenn man vielleicht nur ein, zwei Leute erreicht, damit die vielleicht anfangen nachzudenken oder überlegen, ob es wirklich so sinnvoll ist, mit Hass in die Welt zu gehen.
Mhm.
Vielleicht haben wir das Glück und erreichen jemanden.
Ich stelle mir gerade Leute vor, die sagen, ach, diese Künstler, wie sie davon träumen jetzt, dass sie damit Frieden schaffen mit ihrem Scheiß.
Nein, aber also ohne Hoffnung brauche ich morgens nicht aufstehen.
Nee.
Deswegen, auch wenn es eine illusorische Hoffnung ist, ich habe die trotzdem. Ich will die mir behalten.
Ja,
absolut. Mhm. Aber es ist auch schön, dass nach den Stücken, finde ich, nach der Vorstellung, sind wir alle eigentlich immer noch kurz oder auch länger zusammen, auch mit dem Publikum. Mhm. Man ist kurz an der Bar, trinkt, weiß nicht, ein Wasser oder ein Wein oder einen Kaffee, was man halt so braucht, unterhält sich mit den Leuten und lacht auch zusammen und so oder isst noch was zusammen. Das ist für mich immer wahnsinnig wichtig. So. Das löst diese Schwere mitunter des Themas oder dass einen das so berührt hat.
Total, finde ich auch. Und ich finde auch total schön, wenn Leute danach kommen und auch sagen, was sie nicht gefallen hat zum Beispiel.
Ja, natürlich.
Also, das finde ich nicht immer gut, weil manchmal denke ich so, okay, ich habe jetzt nicht danach gefragt. du warst zu leise, warst zu laut. So, aber manche Sachen sind ja auch so, da denkt man dann auch gerne drüber nach oder man beschäftigt sich dann damit. So, das ist einfach total schön, im Austausch zu sein danach. Das finde ich, ist ja auch das Coole an Theater und an Live-Hörspielen, dass man dann direkt danach wenn ins Gespräch kommt.
Ja, natürlich, es hilft mir ja auch für die nächsten Stücke oder so, wenn da wirklich ein guter Hinweis kommt oder guck mal, da war was unlogisch oder da hätte man mehr ins Detail oder so. Das ist super hilfreich, klar. Weil ohne Feedback bin ich ja ganz alleine mit dem Quatsch.
So, ja, ja, klar. Ne? Ja.
Ich bin auch immer sehr dankbar. Es ist, ich habe wirklich ein wahnsinniges... Ich fange mal an.
Willst du Glück sagen?
Ja, ja. Wenn ich mal nicht sprechen kann, dann wird mich Benno synchronisieren.
Ja, und ganz genau. Und zwar mit dieser Stimme. Ich bin Johanna und ich habe wahnsinniges Glück, dass ich euch habe.
Du nimmst dem Ganzen jetzt irgendwie so ein bisschen.
Achso, du wolltest jetzt was Seriöses. Achso, du wolltest was Seriöses sagen. Gut, okay.
Naja, nicht wirklich.
Dann, liebe Leute, hören wir jetzt den seriösen Satz von Johanna. Bitteschön.
Danke, Benno. Nein, ich habe wirklich wahnsinniges Glück. Gut, dass ich es jetzt deutlich aussprechen konnte. Ich habe wahnsinniges Glück, dass ich so ein tolles Team um mich herum habe. Also wirklich Leute, mit denen ich arbeiten kann, die mich so glücklich machen. Bei der Probe, bei Gesprächen, bei der Aufführung. Alle sind auch wirklich immer mit so einer Leidenschaft dabei und mit so einem Interesse und Neugier. Und das sind alles wirklich so unglaublich tolle Schauspieler. Also selbst ich, die ja die Stücke wirklich nur auswendig kenne und es an sich schon langweilig finde, ich höre euch immer gebannt zu. Weil wenn ihr das spielt, dann kommt da ja erst Leben rein. Und teilweise saß ich auch schon da und mir liefen wirklich Tränen runter, weil das so krass war, wie ihr gespielt habt. So, und ich bin wirklich nicht der Heuletyp. Ja? Mein Mann nennt mich liebevoll der Stein. Also es hat wirklich was. Es hat wirklich was... ja, deswegen an dieser Stelle mein Kompliment.
Also jetzt kommen ja die Massen in unsere Hörspiele, die das hören.
Die Plätze sind begrenzt.
Ja, genau.
Benno, noch ganz kurz zu dir. Wieso bist du Puppenspieler geworden?
Ja, das hat damit zu tun, dass ich habe mir so die Schauspielschulen damals angeschaut und dann meinte jemand, der mich auch vorbereitet hat, meinte so, hey, guck dir doch mal die Puppenspielabteilung der Ernst Busch an. Und ich meinte so, ich mag kein Kasperle-Theater und ich habe mir halt darunter nichts vorgestellt und fand das doch total albern, Puppen zu spielen irgendwie. Also ich fand es auch komisch zu sagen, ich bin Puppenspieler dann so. Und dann habe ich mir ein Vorspiel angeschaut dort und das hat mich total geflasht. Also es war wirklich total beeindruckend. Es war ein Objekttheaterstück zwischen einem Eiswürfel und einer Kerze. Okay. Und die hatten so eine total schöne Szene zusammen und der hat auch diese Figuren so gut aufgebaut, der Spieler, dass ich eine totale Bindung hatte, auch zu dem Eiswürfel zum Beispiel.
Echt?
Ja, das klingt jetzt ein bisschen verrückt.
Nein, aber alles gut. Ich kann's.
Ich habe es mir angeschaut und dann dachte ich so, ach krass. Und dann hat der Eiswürfel versucht, die Kerze zu küssen und ist an ihr so zerschmolzen. Und es hat mich dann voll berührt und dann dachte ich, wow, wenn Material das in mir auslösen kann, dann möchte ich das auch gerne erlernen. Und das hat irgendwie gedacht, dachte so, okay, ich habe darüber noch gar nicht nachgedacht, dass das ja auch was sein könnte, so, ne, für mich. Und dann habe ich mich mehr damit beschäftigt und dann habe ich immer mehr tolle Sachen gefunden, die halt weit über Kasperle und Handpuppenspiel hinausgehen.
Ja.
So, und habe ganz tolle Sachen auch mit Tanz in Verbindung entdeckt und so. Und dann habe ich gesehen, was man halt an der Ernst Busch lernen kann dort.
Sehr renommierte Schule.
Ja, erstmal ist es natürlich, der Name ist renommiert, das ist natürlich super. Und du hast aber wirklich tolle Lehrer, tolle Fächer. Also ich muss sagen, ich würde es immer wieder studieren. Du hast einen extrem guten Sprechunterricht, hast Gesangsunterricht, du hast sogar Reiten und Fechten, das, was die Schauspieler auch haben. Hast auch Schauspielunterricht mit drin und Maskenspiel, also Dinge, die du vielleicht erstmal gar nicht mit Puppenspiel in Verbindung bringst, die aber, wenn du weiter darüber nachdenkst, ja total logisch sind.
Ja.
Weil Maskenspiel ist ja auch totes Material, was du lebendig machst. Ne? Und gehst dann in die Pantomime damit natürlich auch viel. Und das moderne Puppenspiel ist ja auch so, dass du auch als Spieler interagierst mit der Puppe. Und das fand ich alles total spannend und habe mich dann da beworben und das hat auch total gut geklappt. Also ich hatte dann als Vorsprechszenen, hatte ich eine riesengroße Ronja-Räubertochter gebaut.
Oh, das liebe ich.
Ja, dann habe ich die Ronja-Räubertochter-Geschichte erzählt. Also als Erzähler und bin aber auch in die Riesenpuppe, die ich vorher verdeckt habe durch ein Tuch. Und da waren auch alle Dozenten schon so, was hat er denn, derjenige, der davor spricht, was hat er denn da drunter und so. Und dann habe ich das halt erst kurz vor meinem Vorsprechen so ein bisschen. Und das war halt dann irgendwie so, das war irgendwie eine schöne Show, die ich dann da machen konnte. So. Und das hat dann auch gut funktioniert und ich bin dann aufgenommen worden. Und wie gesagt, bereue ich es überhaupt gar nicht. Es sind 4 Jahre gewesen und habe auch mittlerweile auch schon unterrichtet, jetzt als Dozent.
Ach, wie toll. Ja,
ich habe Marionette, ein Szenenstudium gemacht, dort ein Dario Fo-Stück und so.
Oh, wow. Ja. Das hätte ich gern gesehen. Sag doch mal Bescheid.
Ja, sag ich mal Bescheid beim nächsten Mal.
Ja, sehr gerne.
Genau. Ja, auf jeden Fall, so bin ich dann zum Puppenspiel gekommen und habe auch als Schauspieler dann danach gearbeitet an Theatern und oft wurde ich halt dann von Theatern gebucht in Verbindung mit, also dass ich als Schauspieler auf der Bühne bin und in der nächsten Szene kommt eine Puppe oder ich interagiere mit der Puppe. Ja. So, das war das. Was wiederum Puppenbau ist zum Beispiel jetzt nicht so mein Steckenpferd, also da das können andere besser, das Theaterplastik, so die sich da ein bisschen auskennen, das ist bei mir, dann sieht nicht so gut aus und hole ich mir dann lieber Leute, die das gut können. Ja. So, aber du lernst natürlich auch im Puppenspielstudium lernst du das auch, kannst dich darauf spezialisieren und vor allem kannst du jemanden, der Puppen bauen kann, sagen, hey, die Gewichtung muss da sein und wie schwer muss die Puppe sein und so. Ja. Und das finde ich dann schon, also es ist einfach ein tolles Kunsthandwerk.
Ja, faszinierend. Ja, es ist ein super tolles Kunsthandwerk. Also ich bewundere das sehr. Ja, und was für ein Glück, dass du das gemacht hast. Sonst hätten wir uns ja wahrscheinlich in dieser Branche gar nicht gefunden.
Ja, das stimmt, ja, genau.
Ja, und Benno und ich teilen nämlich jetzt auch eine neue Leidenschaft. Das finde ich sehr, sehr schön. Alte Schreibmaschinen.
Ja, genau.
Ja, ich bin ihm eine voraus.
Du hast zwei, ne?
Ich habe zwei.
Ja, ich habe leider nur eine. Aber meine ist sehr gut erhalten, tatsächlich.
Meiner auch.
Deine auch?
Ja.
Hast du alle Buchstaben ausprobiert?
Noch nicht. Aber das werde ich heute noch tun.
Ja, ich habe ja tatsächlich, das war ja auch so ein Ding, wo ich dann hingegangen bin und nach Geräuschen gesucht habe. Ja. Die klingen ja auch echt extrem unterschiedlich.
Ja.
Und so eine ganz alte aus den 30ern, die halt so wirklich schwer gebaut ist, die klingt halt auch wirklich anders als dann eine, die ein bisschen später in den 50ern gebaut wurde oder so. So, was ja natürlich auch toll ist, ne? So, aber es ist spannend, das dann so rauszufinden.
Ja. Ja, ich schreibe auch jetzt eigentlich in fast jedes Stück irgendwo eine Protokoll- oder Schreibmaschinenszene rein, weil das einfach so schön ist.
Diese Achso, ich dachte, du schreibst deine Stücke jetzt mit auf.
Also, Gott, nein, dann würde ich 3 Jahre brauchen.
Oh, ja,
also ich würde gerne, aber das ist... Ja. Das ist
vor allem, wenn du dann mal ein bisschen schneller schreibst, dann verhackelt es sich.
Nee, das hat leider keinen Sinn.
Ich weiß, dass meine Mutter damals noch mit einer Schreibmaschine geschrieben hat.
Ja, meine auch.
Ja. Habe ich dann auch mal beobachtet und dann gab es dann immer dieses kleine weiße Blättchen, was man dazwischen hält, um dann etwas wieder zu löschen und so. Und das ist schon witzig.
Ja. Ich habe auch noch im Abitur auf Schreibmaschine geschrieben. Also wir hatten, wir hatten noch keinen Computer und ich habe auch noch auf Schreibmaschine geschrieben. Ja. Das ist krass. Genau, aber deswegen freue ich mich wieder wahnsinnig darauf, dich auf der Bühne zu sehen mit Schreibmaschine, die dann halt nebenbei klingt und die auch noch schön anzuschauen ist. Das ist super. Das ist ein großer Gewinn. Benno, ich danke dir für dieses Gespräch. Es war sehr erhellend.
Ja, ich danke auch.
Immer gern.
Und genau, ich freue mich auch, wenn ihr alle kommt in unser Live-Hörspiel. Und dann sehen wir uns und hören wir uns.
Ich danke übrigens RLP für die Gastfreundschaft. Da sind wir nämlich gerade in den Studios. Das ist super, super schön hier. Danke auch an Daniel, unseren bezaubernden Tonmeister. Dankeschön. Ja. Und am Samstag, am Tag unserer Vorstellung, sind wir im Speakeasy. Das ist in der Kulmerstraße 20a in Schöneberg. 20 Uhr.
Weit im entfernten Westen.
Weit im entfernten Westen. Ja, da wären wir wieder bei dem Thema im Westen nichts Neues. In dem Fall doch. Es war wunderherrlich.
Ja, danke, fand Benno. Ich auch. Dankeschön. Gut.
Dann bis zur nächsten Folge von Die Zeit der Bestien.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.